Literarische Übersetzer sind für mich die unbesungenen Helden im Literaturbetrieb. Es ist ihrer Arbeit zu verdanken, dass wir nicht im Mustopf unsere Nationalliteratur versauern, sondern dass wir eben wirklich Weltliteratur lesen können, zum Beispiel Thomas Pynchon, aber auch Philip Roth, Harold Brodkey, V.S. Naipaul, Patricia Highsmith, John Irving oder T.C. Boyle. Alle diese genannten Autoren haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie von Dirk van Gunsteren ins Deutsche gebracht wurden. Herzlich willkommen, Herr van Gunsteren.
Guten Tag.
Wie wurden Sie literarische Übersetzer?
Ich wurde es auf dem Umweg über Transatlantik, die Zeitschrift von Enzensberger.
Enzensbergers Traum, einen deutschen New Yorker zu etablieren,
ja,
das
ja,
war Transatlantik.
Ja, da stand, die habe ich gern gelesen, und da stand hinten im Impressum drin, wer welchen Beitrag übersetzt hat. So habe ich das überhaupt erst erfahren, dass diese Beiträge übersetzt waren. Und dann bin ich hingegangen zu denen und habe gefragt, ob sie mir auch mal eine Chance geben würden.
Was haben sie getan?
Dirk van Gunsteren für eine Ausbildung? Ich habe Amerikanistik studiert, amerikanische Kulturgeschichte in München.
Also da waren Sie ja damit schon prädestiniert für Thomas Pynchon.
Ja. Also zumindest kulturgeschichtlich, ja.
Ich weiß, dass der kürzeste unübersetzbare Witz im Deutschen lautet prätentiös, moi. Wie vermeidet man einen prätentiösen Stil, wenn man so eigenwillige, diese zwischen Slang, popkulturellen Anspielungen und hochtechnologischer Fachsprache changierenden Idiom Thomas Pynchons gegenübersteht? Das kann ja ganz schnell kippen.
Ja, aber Pynchon ist nun einer, dem kann man sich überlassen. Der nimmt einen an die Hand und sagt, jetzt komm mal mit und schreib das schön mit auf Deutsch. Also er ist ein wirklich fast perfekter Autor, würde ich sagen. Bei ihm, da gibt's es gibt praktisch keine Fehler. Der Mann macht keine Fehler.
Sie sind ja.
Und wenn ich mich dem überlasse, also wenn ich mich sein Register wechseln und sein Gekaspere und eben war es noch ganz ernst und jetzt kommt wieder so ein kleines sinnloses Couplet-chen, wenn ich mich dem einfach überlasse, dann wird's auch im Deutschen was.
Sie sind ja ein Wiederholungstäter. Sie haben mehrere Bücher von Thomas Pynchon ins Deutsche übertragen. Was schätzen, was lieben Sie an Thomas Pynchon?
Ach, alles. Sein Humor. Sein Humor, das, was er mit Sprache macht, das finde ich bei keinem anderen. Also wie er mit Sprache umgeht, eben was Sie gerade gesagt haben, nicht diese ständigen Wechsel. Der beherrscht die ganze Klaviatur wirklich, finde ich, virtuos. Bis auf die Figurenführung. Also die Figuren, die sind alle nicht dreidimensional. Die sind sehr, sehr, sehr flach. Also ich kenne niemanden, der aus einem Pynchon-Roman gestiegen sein könnte. Oder andersrum, die Figuren in den Pynchon-Romanen sind eigentlich allesamt künstlich. Das sind allesamt Typen. Die gibt es gar nicht wirklich.
Sie haben von Thomas Pynchon unter anderem Against the Day, Vineland und ich glaube Bleeding Edge übersetzt. Bleeding Edge, ja. Was für Erfahrungen sammelt man da beim literarischen Übersetzen?
Oh, sehr vielfältige. Also gerade bei Büchern von Pynchon. Er führt einen ja in alle möglichen seltsamen Gefilde, über die man vorher noch nie wirklich nachgedacht hat.
Die Geschichte des amerikanischen Anarchismus in Gegen den Tag zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, sowas. Nicht? Also man lernt eine Menge. Man lernt viel. Die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Geschichte der V2 bei Gravity's Rainbow, bei Bleeding Edge über neue Cyber-Erkenntnisse, Cyber-Entwicklungen. Man kriegt schon eine ganze Menge mit, ja.
Nun ist das ja literarischer Hochleistungssport, Dirk van Gunsteren, was Sie da betreiben. Wie hält man einen solchen Marathon durch? Wie motiviert man sich, so einen literarischen Achttausender ohne Sauerstoff zu erklimmen?
Ja, man muss das mögen. Weil ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Bei Pynchon ist es nun so, ich liebe seine Bücher allesamt. Das eine, also wie eine Mutter ihre Kinder liebt, nicht? Die sind alle verschieden und trotzdem liebt man sie alle. Bei anderen Autoren, bei Philip Roth oder bei Peter Carey, die haben auch so richtig dicke Klötze geschrieben. Es kommt der Punkt, wo ich darüber nicht mehr nachdenke. Ich habe, weiß ich nicht, 100 Seiten übersetzt und mir stehen noch 600 im Original wohlgemerkt, bevor Da denke ich nicht drüber nach. Ich bin einfach da, wo ich bin. Ich bin in diesem Roman, ich bin in dieser Geschichte. Ich übersetze jetzt diese Szene und die wird, wie ich weiß, weil ich es ja vorher gelesen habe, zu der Szene führen. Aber ich denke da nicht wirklich drüber nach, wie hoch der Berg ist, der vor mir liegt.
Man kann nur übersetzen, was man versteht. Ich kann gerne bekennen, dass es Stellen in Thomas Pynchons Roman gibt, die mir obskur bleiben, die ich nicht verstehe. Was passiert dann, wenn Dirk van Gunsteren etwas nicht versteht?
Dann wendet er sich an den Autor und fragt den, was hast du denn damit gemeint?
Wie? Ich denke, Thomas Pynchon ist wie der liebe Gott, dass er zwar unsere Gebete geduldig anhört, aber selten antwortet. Sie haben Kontakt zu Thomas
Pynchon? Nein, er antwortet. Also er antwortet sehr, sehr freundlich, sehr bereitwillig, sehr witzig und humorvoll auch. Und ich hatte schon den Eindruck, er weiß, was er an seinen Übersetzern hat. Also nicht nur an den Deutschen, auch an den Französischen oder Spanischen oder was weiß ich. Also er ist da, wenn es ums Übersetzen geht, wenn es darum geht, sein Buch in eine andere Sprache zu bringen, ist er sehr, sehr, sehr hilfsbereit.
Welche Fragen haben Sie an Thomas Pynchon gestellt?
Oh, das waren meistens, sagen wir, sachliche Fragen. Also was ist damit gemeint? Was heißt Slash One zum Beispiel?
Was heißt Slash One?
Naja, Slash One, was heißt Slash One? Weiß ich jetzt nicht mehr. Da müsste ich jetzt hier in diesen Briefen, in diesen Faxen, in diesen E-Mails blättern. Das ist das Kürzel
geschrieben. Sie haben die mitgebracht. Ja. Das ist ja erstaunlich.
Ja, der hat geschrieben. Ich sag ja.
Ich sehe zum ersten Mal eine Unterschrift von Thomas Pynchon vor mir. Da. Das ist yours truly Thomas Pynchon. Das gibt's ja nicht, ja. Wahnsinn, ja. Wie fühlt man sich, wenn man Kontakt mit einem Phantom hat?
Gebenedeit.
Ja, ist das so, wie wenn der Papst betet?
Also, ja, das ist so. Also bei Pynchon besonders natürlich, weil er eben als unzugänglich, als unsichtbar gilt. Was er natürlich nicht ist. Man weiß noch nicht, wer er ist. Ja. Aber es ist immer schön, wenn ich habe immer Fragen an den Autor. Wie hast du das gemeint? Und hier scheint mir, da fehlt ein Wort oder sowas. Es ist immer schön, wenn der Autor antwortet, natürlich.
Wie hat sich Thomas Pynchons Stil, wie hat sich seine Sprache seit Gravity's Rainbow entwickelt? Sie sind ja erst als Übersetzer später eingestiegen.
Ich finde, sein Stil hat sich gar nicht so sehr geändert. Er hatte dann einmal das Buch Mason & Dixon, das war durchgehend in einem historisierenden Stil geschrieben.
Eine fast barocke Sprache, ja, für Thomas Pynchon.
Also sehr, sehr untypisch eigentlich. Obwohl auch da der Humor durchaus drin ist.
Oh nur, ja, nur das fängt schon an mit dem Reverend Cherry Coke, ja, wo man natürlich eine populäre Limonade vermutet. Allerdings ausgerechnet diese Figur, die gibt's wirklich, die ist historisch verbürgt.
Ja. Aber wenn man jetzt, sagen wir, Gravity's Rainbow vergleicht mit Vineland oder mit Bleeding Edge, es ist stilistisch nicht so sehr anders, finde ich.
Aber Thomas Pynchon, stilistisch, ist doch eigentlich der große Hütchenspieler. Ja. Man glaubt immer, man weiß, wo der Würfel unter welcher Kokosnussschale er liegt, und er liegt immer woanders. Ja. Also ich kenne gar keinen Autor, der meine Leseerwartung, also wie der Plot jetzt irgendwie weiterläuft, so konsequent unterwandert wie Thomas Pynchon.
Ja, das finden Sie bei Gravity's Rainbow genauso wie bei Bleeding Edge, bei seinem letzten, neuesten Roman. Also insofern, da hat sich nicht viel verändert, finde ich.
Sie haben ja sowohl Männer als auch Frauen übersetzt. Wie männlich sind die Romanwelten Thomas Pynchon Ihrer Lesart nach?
Ziemlich. Also ich kenne sehr wenige Frauen, die mit Thomas Pynchon und mit seinen Büchern was anfangen können. Also die sich dafür so begeistern, wie ich es tue oder wie andere, die ich kenne, es tun. Also das sind schon sehr, ich glaube, es sind sehr, ich würde nicht sagen männliche Bücher, aber die sprechen Männer an.
Ist Thomas Pynchon ein Nerd oder ein Nerd-Schriftsteller?
Oh, wer weiß das? Das weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie schon, ja, irgendwie. Wenn Sie mit nerdig meinen, er bohrt sich in was rein, er gräbt sich da in ein Thema ein, ja, dann schon.
Im Rowohlt Verlag hatte der Cheflektor Hans-Georg Hepel lange Jahre den besten Kontakt zu Thomas Pynchon. Der erzählte mir, dass Pynchon immer großen Wert darauf gelegt habe, dass seine Übersetzer nicht nur mit der Hochliteratur vertraut sind, sondern auch mit allen Formen der Trivialliteratur. In Gravity's Rainbow begegnen wir etwa der Comicfigur Plastic Man oder Bugs Bunny. Wie wichtig ist das für Pynchon?
Das ist sehr wichtig. Die populäre Kultur ist einfach so drin in seinem Werk. Also man kann viele Sachen gar nicht verstehen, wenn man nicht irgendwelche amerikanischen Fernsehserien, naja, vielleicht muss man sie nicht unbedingt gesehen haben, aber man muss wissen, worum es da geht. Oder denken Sie an so Stereotypen wie in Vineland, die Mafia-Hochzeit, nicht? Das ist also so, er baut dann ja so eingekapselte kleine Geschichtchen ein. Und die sind so filmisch erzählt. Das ist im Grunde genommen pures Hollywood-Kino.
Also den Paten, das darf man festhalten, den muss Thomas Pynchon mehrfach gesehen haben.
Ja, den hat er bestimmt.
Mir hat beim literarischen Übersetzen ja immer geholfen, mich in der deutschen Literatur umzusehen, ob es da einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin gibt, der oder die einen ähnlichen Sound hat wie der Autor, die Autorin, die ich übersetzen muss. Fällt Ihnen da jemand zu Thomas Pynchon ein?
Nee. Ehrlich gesagt. Also, das mag es geben. Es mag einen geben, aber ich kenne ihn nicht.
Also am ehesten, glaube ich, würde mir noch Arno Schmidt einfallen, die Verbindung von technischer Präzision, expressionistischer Schnottrigkeit und doch ziemlich sensiblen Sexszenen. Das unterscheidet ihn ein bisschen, Wilhelm Pynchon. Aber er ist natürlich viel, viel älter, früher.
Ja.
Dirk van Gunsteren, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Allerdings muss ich jetzt schon zugeben, ist mir ein Verdacht gekommen, während ich Ihnen gegenüber sitze. Diese Unterschrift auf Ihrem Brief von Thomas Pynchon, die sieht doch eigentlich ganz genau aus wie Ihre eigene Unterschrift, Herr van Gunsteren. Sind Sie sicher, dass Sie nicht selber Thomas Pynchon sind? Ist Ihnen der Verdacht schon mal gekommen?
Ach, das wäre schön.
Wären Sie gern Thomas Pynchon?
Ja.
Warum?
Ich würde gerne so schreiben können wie er.
Na, wer würde das nicht? Dankeschön, Dirk van Gunsteren.